Ja, man darf nicht immer davon ausgehen, dass nur weil es in der Welt etwas ganz, ganz Grauenvolles gibt, dass... Hm. Hörst du es bei mir eigentlich brummen hier gerade? Hier bei mir.
Nein.
Bei mir auf dem Fluss ist so ein Familiendampfer, der hupt die ganze Zeit. Tatsächlich, als würde ich an der See wohnen.
Hör mal ab hier, du Affe! Ich nehme hier einen Podcast auf!
So, jetzt hört er auf.
Ratschläge unter Freunden.
Ja, aber was soll ich machen, wenn der Computer ausgeht oder so?
Der Computer geht doch nicht aus, der ist doch noch nie ausgegangen.
Naja, er ist zwar am Strom, aber kann auch sein, dass irgendwie Gazak den Strom abdreht oder was auch immer.
Ja, genau.
Was machen wir denn?
Ja, nichts. Es geht nicht aus. Es wird schon alles funktionieren.
Oder das Mikro geht kaputt oder keine Ahnung. Morgen gibt es keine Podcasts mehr und die Zuhörer Alexander, finden alles scheiße.
Alexander, hör doch auf, Mann. Du machst ja so einen Stress. Was ist denn los mit dir?
Ich mach keinen Stress. Kannst du einfach mal verstehen, dass ich Angst hab?
Nee, verstehe ich nicht. Aber du bist ein
Genie. Du bist so ignorant. Herzlich willkommen zur 24. Folge von Ratschläge unter Freunden, der Kobe Bryant-Folge, mein Freund.
Oh, ich habe damit gerechnet.
Mit dem Thema Angst. So, ich hatte auch ein bisschen Angst, deine Stimme heute wieder zu hören und eine Stunde mit dir gefangen zu sein in einem Podcast.
Dieses Bashing am Anfang gegen mich, so bist du gar nicht. Ich weiß nicht, warum du so der harte Mann auf der anderen Seite sein willst.
Ich bin der Mann unter uns, Freundchen.
Okay. Na gut.
Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Du hattest eine ereignisreiche Woche, oder? Was unterwegs?
Ja. Ich war tatsächlich viel unterwegs. Ich habe, das ist ja bei uns beiden relativ jeden Tag so, von Synchronstudio zu Synchronstudio. Und dann bin ich tatsächlich am Donnerstag noch nach München geflogen, weil ich auf einer Premiere eingeladen worden bin von einer deutschen Serie. Mhm. Kohlraben Schwarz heißt die. Und da war ich und bin dann am Freitag wieder nach Berlin geflogen. Also wirklich viel unterwegs. Am Wochenende war meine Freundin da, wir waren im Kino, wir haben den neuen Spider-Man geguckt. Ich bin irgendwie ganz sonnenscheinend, ich bin irgendwie ganz wohlig, irgendwie so ein bisschen.
Hast du denn keine Angst, dass die schönen Zeiten vorbeigehen?
Doch. Doch, jeden Tag. Vor allem habe ich Angst, dass du keine schöne Woche hattest.
Doch, ich hatte immer eine schöne Woche. Ich habe dich ja auch zwischendrin kurz mal gesehen und die Sonne hat wieder mal geschienen. Es reicht eigentlich, dass die Sonne scheint.
Wir haben uns ja gesehen.
Es reicht natürlich, dass die Sonne scheint, ja.
Du hast mir Asyl gewährt. Und
genau. Und es war sehr nett. Da musste ich zwar erstmal wieder die ganze Bude sauber machen, weil
du bist
hier
so ein asozialer
geht
Typ.
Geht schon. Alter. Ich muss.
Bist so bescheuert einfach. Du, ey, das ist ja auch, ey, das ist, das, ich weiß, warum, naja, egal. Ja, wir haben, du hast es so schön gesagt, das Thema, ich habe Angst. Und Alexander, wir haben wirklich ganz, 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 ganz viele Nachrichten bekommen und ganz viele tolle Fragen auch, sodass ich jetzt einfach mal vorschlagen würde, wir machen zwei Folgen draus.
Das ist eine super Idee.
Wir reden ja in letzter Zeit immer sehr viel und ich glaube, über 3 bis 4 Fragen kommen wir in dem Podcast gar nicht hinweg. Und das sind so viele Nachrichten gewesen, dass ich gedacht habe, wir machen jetzt quasi Ich habe Angst Part 1 und gehen dann über, wie mittlerweile fast jeder Kinofilm, in den zweiten Teil direkt.
Es ist ein super Horrorfilm. Ich habe Angst Teil 1 und Ich habe Angst Teil 2.
Das ist ein bisschen uninspiriert, der Name, oder?
Na, geht schon, wenn es gruselig genug ist.
Ich zerstückle deine Mutter, klingt besser.
Oh Mann.
Fangen wir am besten direkt an. Die erste E-Mail ist von Inga und Inga hat eine sehr, sehr, sehr lange E-Mail geschrieben. Ich habe sie auch schon sehr gut gekürzt, aber jetzt sehe ich gerade den Text vor mir und denke mir, jetzt vielleicht auch ein bisschen besser kürzen können. Aber das ist halt die Background-Story, deswegen konnte ich da nicht so viel rausnehmen. Also Inga schreibt: Ich habe Angst, mich von meinem Freund zu trennen. Und jetzt die Hintergründe. Beide haben eine gemeinsame Tochter. Sie hat sich im vergangenen Jahr im Oktober schon mal versucht zu trennen. Er hat sie dann aber emotional mit dem Kind unter Druck gesetzt. Beide sind seit 6 Jahren ein Paar und für ihn hat die oberste Priorität das Zocken. Also ich gehe jetzt mal davon aus, Videospiele spielen. Beide leben quasi nebeneinander her, sagt sie. Sie spricht es immer wieder an, aber es ändert sich nichts. Es ging mal eine Weile wieder gut und er hat sich nach der ersten Trennung auch gebessert, aber jetzt ist es halt so, dass es stetig bergab geht und quasi die ganze Nummer wieder von vorne anfängt. Sie hat Angst, weil sie nicht weiß, wohin. Der Wohnungsmarkt ist momentan extrem schwer, es ist alles unbezahlbar. Sie hat Angst, dass, wenn sie sich trennt, er das Unterhalt für das Kind, den Unterhalt für das Kind nicht zahlt. Sie hat aber auch gleichzeitig Angst, dass sie sich in der Beziehung selbst aufgibt. Sie hat auch Angst, dass er sich nach der Trennung aufgibt und sich nicht mehr für das Kind interessiert. Also momentan ist es so, sie hält die Fassade aufrecht. Er kriegt nicht viel davon mit, dass sie so extrem mit dem Gedanken spielt, sich zu trennen. Aber sie ist halt total unglücklich in dieser Beziehung. Und sie fragt jetzt, wie bekomme ich es hin, meine Zweifel und Ängste beiseite zu schieben und den für mich richtigen Weg zu gehen?
Boah, alter Schalter, sind ja viele Baustellen, oder?
Alter, das ist so eine, ich finde, das ist so eine extreme Situation, wo ich aber auch sofort das Gefühl hatte, ey, was machst du, was würdest du machen, wenn du in dieser Situation wärst, Christopher? Also, das ist schon scheiße. Also,
ja, wenn du mir das sagen würdest, würde ich dir sagen, ey, das Positive ist, du bist nicht allein, weil es geht vielen so, dass sie in einer Beziehung gefangen sind, vor allem, wenn sie Kinder haben auch. Aber da sind ja noch so viele Faktoren, dass sie Angst hat, dass er sich selbst aufgibt, wenn sie sich trennt und so. Ich glaube, das müsste man erstmal zur Seite stellen, weil darauf hat sie ja letztlich gar keinen Einfluss, was er macht, wenn sie sich trennt. Ich glaube, da muss man sich irgendwie ein bisschen von frei machen. Aber willst du den einen Schritt machen und dich trennen, hast du das Problem, dass du keine Wohnung findest? Ich meine, du weißt es selber, oder? Du bist selbst auch irgendwie auf Wohnungssuche und...
Also Wohnungssuche, ja voll, Wohnungssuche grundsätzlich ist ja... Also für die, die es nicht wissen, ich bin ja relativ frisch nach Berlin gezogen und da war die Wohnungssuche schon schlimm. Ich suche parallel quasi auch noch irgendwie ein bisschen weiter, weil ich gerne dichter in den inneren Kern von Berlin ziehen würde. Ich damals aber irgendwie gesagt habe, nö, du nimmst jetzt erstmal die ist ja auch alles cool und mir auch happy und alles schön, aber letztendlich... Eine Wohnungssuche von einem Ort in den nächsten ist sowieso super schwer. Also wenn ich mal irgendwie angerufen hatte und gesagt habe, ja, ich interessiere mich für die Wohnung. Also A, wenn du eine Antwort kriegst, ne, und du hast mit jemandem telefonieren können, dann war das so, ja, kommen Sie morgen um 10 vorbei. Und ich bin in Köln, kann morgen um 10 nicht da sein. Deswegen, also Wohnungssuche ist extrem schwer. Die Mieten sind ja auch unfassbar nach oben gegangen. Also es ist ja wirklich... Ich glaube, solange du zu zweit in Deutschland bist, funktioniert das alles noch irgendwie so ein bisschen, ne? Solange beide ein geregeltes Einkommen haben. Aber so wie du eine einzelne Person bist, zahlst du dich einfach dumm und dämlich.
Absolut.
Also, wo ich mich halt oft frage, wo geht denn das noch hin? Da muss ja mal irgendwie was passieren. Also eine Single-Person seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ist schon extremst herausfordernd.
Ja, du hast das Problem, als Single-Person bewirbst du dich mit 3 Milliarden Leuten auf eine Einzimmerwohnung oder Zweizimmerwohnung. Und wenn du nicht Single bist, hast du das Problem, dass du nicht genug Geld verdienst, um dir eine größere Wohnung zu leisten. Und die würde man eventuell vielleicht sogar kriegen, aber das ist einfach preislich in Dimensionen, wo man da allein nicht annähernd hinkommt. Also es ist einfach, wir befinden uns ja quasi so ein bisschen in der heutigen Zeit in einer Phase, in der sich die Menschen damals befunden haben, dass sie eben aufgrund von finanziellen Gründen irgendwie zusammenbleiben müssen.
Ja, ist so.
Das finde ich echt schockierend, obwohl wir in der absoluten modernsten Welt leben, befinden wir uns ein bisschen in der Zeit, wo du quasi, ja, keine Ahnung, die Frau beim Mann bleiben muss, weil sie damals irgendwie nicht arbeiten durfte und den Haushalt machen musste, etc.
Ja, ja.
Jetzt dürfen Frauen arbeiten, aber die Kohle reicht halt nicht, um sich was zu leisten. Also es ist einfach, das ist schon echt erschreckend zu sehen.
Das ist total erschreckend. Also mein Papa hat mir neulich auch erzählt, dass da, wo er lebt, dass er da immer ältere Menschen alleine spazieren gehen sehen hat und die, hat er jetzt so erfahren, die tun sich auch zusammen im hohen Alter so quasi als Interessengemeinschaft, dass man sagt, nee, die Rente reicht für mich alleine nicht mehr und dann schließen wir uns lieber zusammen, weil das alleine alles nicht mehr tragbar ist. Das ist doch tragisch.
So eine WG, ja.
Ja. Also, ach, ja, so in etwa, ne? Also, aber das ist, ich finde die ganze Entwicklung mit dem Preisanstieg und wo es hingehen soll, ich frage mich wirklich, da muss was passieren, aber ich habe eben nicht das Gefühl, dass da irgendwas passieren wird.
Ja, ja. Das heißt, du musst einen Weg für dich finden, wenn du in einer Situation bist wie Inga.
Es ist so, ey.
Sie hat geredet, sie hat mit dem Freund geredet. Ja. Also das Thema war schon. Sie hatte sich auch schon getrennt. Obwohl sie es nicht finanziell umsetzen kann, hat sie es gemacht. Das heißt, sie hat quasi schon mal so ein Warnsignal rausgeschickt. Ey, Junge, ich bin nicht zufrieden, so wie das läuft, etc. Er hat sich zusammengerissen, aber kennt man ja, ne? Dann kommst du wieder ins selbe Schema, sobald sich's wieder akklimatisiert hat, etc.
Genau.
Ich hatte eine Freundin, hatte ich vor einem halben Jahr, glaube ich, das ähnlich erzählt. Die war in derselben Situation und sie meinte, ja, dann wollte ich mich trennen und so. Und dann hat er sich aber voll bemüht und so. Und ich hatte zu ihr gesagt, naja, er hatte Angst, dich zu verlieren. Deswegen hat er sich nochmal zusammengerissen. Und in dem Moment, wo er wusste, okay, nee, gut, wir bleiben doch zusammen, ist der Alltag wieder gekommen und hat sich das wieder eingeschlichen. So. Aber was machst du? Die kann ja kein Parallelleben aufbauen, oder?
Weiß ich nicht. Vielleicht. Also, ich weiß es wirklich nicht. Ich versuche ja dann immer zu überlegen, was machst du denn in so einer Situation? Also erstmal eine gemeinsame Tochter.
Mhm.
Ist schon schwierig. So, also eine Trennung innerhalb einer Ehe ist, sind wir uns ja alle einig, schon schwieriger, als wenn man einfach nur ein Paar ist. Und wenn dann Kind involviert ist, ist es auch nochmal automatisch schwieriger. So, du bist jetzt aber auch das Beispiel und vor allem nicht du als einziger Mensch der Welt. Es geht. Man kann sich auch trennen, wenn man Kinder hat. Und es ist letztendlich auch alles machbar. Und es ist wahrscheinlich auch für die Kinder letztendlich besser, wenn die Eltern, die sich nicht mehr lieb haben, die sich nur noch streiten, sich trennen. Weil das Kind in einer Umgebung aufwächst, wo keine Liebe herrscht, nur Frust, das ist es auch nicht. Also, das hatten wir ja schon einige Male bei uns in den Folgen. Es ist extrem schwer, sich mit Kindern zu trennen, definitiv. Aber es ist jetzt nicht eine Wand, wo du nicht dran vorbeikommst, sondern es ist eine Barriere, da kommst du aber irgendwie vorbei oder drüber. Die andere Sache ist jetzt natürlich die kompletten Lebensumstände. Miete, alles alleine machen. Ich finde auch, so wie du gesagt hast, die Angst, was der Partner oder der dann Ex-Partner in Zukunft macht, das ist außerhalb deiner Kontrolle. Du kannst nicht regeln oder irgendwie sicherstellen, dass der Partner sich danach nicht dumm benimmt, aus deiner Sicht. Das ist dann aber nach der Trennung auch nicht mehr dein Problem. Das Problem ist natürlich da, die Angst, dass der Unterhalt für das Kind nicht bezahlt wird. Und da denke ich mir dann auch, da muss es doch aber gerichtliche Beschlüsse geben. Also er kann ja nicht einfach sagen, ich bezahle nicht, oder?
Ist ihre Angst, dass er nicht bezahlt, weil er nicht will oder weil er es nicht kann? Weil wenn er es nicht kann, dann befindet sie sich ja aktuell in einer Situation, wo sie schon wahrscheinlich mehr zahlt, oder?
Wie ist denn das? Weißt du, wie das ist, wenn der Vater nicht mehr zahlen kann, springt dann irgendwie Sozialhilfe oder sowas ein? Oder sagt man dann der Mutter, ja, schade, Pech? Ich weiß es nicht.
Das weiß ich nicht, nee.
Also ich glaube, da müsste man sich mal informieren. Also, wenn er nicht mehr zahlen kann, dann, ob es dann die Möglichkeit gibt, dass das Land, dass der Staat dafür zahlt. Wenn er nicht mehr will, bin ich der Meinung, gibt's ja Zwänge, denen er unterlegen ist und er muss ja zahlen, oder?
Ja, klar.
So. Also da würde ich mir mal keinen Kopf machen. Also zumindest würde ich das rausfinden wollen. Was er danach macht, ob er sich selbst hängen lässt oder was auch immer, klingt so hart.
Also
aber
das hat
nicht dein Business.
Ist ja richtig, aber das hätten wir dann schon mal so rausgefiltert. Das hätten wir zur Seite gestellt, schon mal, das Problem. Ist das. Jetzt geht's weiter. Ich meine, die Tochter ist 5. Sie kann nicht ausziehen, Inge, hat sie ja gesagt. Es sei denn, in eine richtig, richtig kleine Wohnung, ich weiß es nicht. ist das toll fürs Kind? Ah, das ist, ne, schwierig. Ich meine, ja,
also grundsätzlich, du hast es ja auch gesagt, sie hat ja schon einen Warnschuss gemacht. Und sie hat ihrem Partner ganz klar gesagt, so und so geht das nicht mehr, so läuft das nicht, so funktioniert das für mich nicht. Dann hat der Partner das offensichtlich für ein paar Monate eingesehen. Und dann sind wir ja wieder bei dem Punkt, wo ich immer mich grundsätzlich im Leben frage, sind wir Menschen überhaupt in der Lage, uns zu ändern? Aus Interessen von anderen. Natürlich, wir ändern uns jeden Tag. Jeden Tag, wenn dir in deinem Leben was passiert, bist du irgendwie ein anderer Mensch. Und wenn ich jetzt sagen will, ich möchte ab jetzt 6-mal die Woche ins Fitnesscenter gehen und vegan leben und das ist meine Entscheidung, dann kann ich auch das ändern. Wenn mir aber jetzt jemand sagen würde, meine Partnerin sagen würde, Christopher, du gehst jetzt 6-mal die Woche ins Fitnesscenter und du lebst vegan und es kommt nicht aus mir selbst heraus, weiß ich nicht. Ich glaube, das so funktioniert es halt nicht.
Na, ich unterstelle uns allen ja einen gewissen Egoismus.
Ja, 100%.
Manche mehr, manche weniger, aber ich glaube, am Ende des Tages, selbst wenn du die unterwürfigste Person bist, irgendwann hast du auch keinen Bock, das zu machen, was der andere von dir will. Aber wenn du eine eigene Motivation hast und es für dich machst oder um irgendwas zu erreichen, was dir nützt, dann machst du es. Und ich glaube, ist schwierig, vor allem in einer Beziehung, die jetzt auch nicht mehr die frischeste ist, sage ich mal, ne? 6 Jahre, ist ja auch schon eine gewisse Zeit. Das heißt nicht, dass alle Beziehungen so sind, aber es gibt Beziehungen, da ist ein gewisser Alltag da, da entsteht ein gewisser Trott und da ist man dann auch nicht mehr motiviert, irgendwie das am Laufen zu halten, nicht, also weil es läuft ja, aber es zu optimieren, sage ich mal. Ne?
Ich glaube, ich glaube, wir gehen definitiv ja sowieso beide in die Richtung, du kannst nicht in einer Beziehung bleiben, in der du unglücklich bist. Oder?
Ja, klar. Nee, ja, grundsätzlich nicht. Sollte man nicht. Aber wenn der Preis ist, keine Ahnung, auf der Straße zu landen oder Ahnung.
Genau.
Ist jetzt absolut übertrieben, dann. Ja.
Nee, das geht nicht. Auf keinen Fall.
Nee. Dann muss der irgendeinen Weg finden.
Ne? Genau, da bin ich absolut bei dir. Aber du sagst es, das ist, da muss man einen Weg finden. Weil die Frage ist ja, wie bekomme ich es hin, meine Zweifel und Ängste beiseite zu schieben? Und jetzt kommt wieder das, was so einfach klingt, ja, und was Alex mir auch sagen würde und ich in so einer Situation dann sagen würde, ja, weiß ich selbst, kann ich aber nicht, machen. In dem Sinne, überlegen, wie komme ich da raus? Wer kann mir helfen? Habe ich Freunde, wo ich unterkommen kann? Kann meine Familie mir finanziell helfen? Kann ich mit dem Arbeitsamt oder mit wem auch immer, mit der Sozialhilfe, was auch immer, was es da alles gibt, wem kann ich diese Situation schildern? Wer hat eventuell Optionen für mich, an die ich noch nicht denke? Und das jetzt so ein bisschen aus meiner Sicht sneaky parallel zur Beziehung. Oder?
Klar.
Also natürlich, das wird sie ja natürlich auch ganz oft gemacht haben, aber natürlich nochmal, meinetwegen auch nochmal mit dem Partner reden und sagen, Schatz, es hat funktioniert und du hast dich gebessert, aber wir kommen wieder in diese Situation. Und was machen wir da? Und dann wird er eventuell sagen, oh scheiße, ja okay, dann kommt vielleicht bei ihm die Angst bei ihm halt hoch, dass er sagt, oh Gott, sie könnte sich wieder trennen. Oder er ist halt ignorant und sagt, nee, ich sehe es nicht so. Oder er sieht es halt wirklich nicht so oder was auch immer. Dann muss man, glaube ich, parallel dahin arbeiten, dass man diesen Absprung irgendwann schaffen kann. Den Gedanken vielleicht sogar dann für sich behalten und sagen, pass auf, das Ding ist für mich durch. Ich kann das nicht mehr. Ich kann mich aber nicht jetzt von heute auf morgen trennen, weil dafür steht so viel auf dem Spiel. Aber ich werde jetzt still und heimlich für mich einen Weg suchen, um dann möglichst zeitnah zu sagen, ich bin raus aus der Nummer.
Ja. Mir fällt gerade ein, ja, also angenommen, das Thema, oh Gott, wir wollen sie jetzt nicht hier zu einer Trennung motivieren oder irgendwas, aber angenommen, du hast den Entschluss für dich gefasst, du willst dich trennen und mit der Wohnung etc. ist schwierig. Eine Freundin von mir hat ich glaube, sie hat das Modell selbst entwickelt. Und zwar hatte sie sich von ihrem Mann oder Freund getrennt. Und als das mit der Trennung beschlossen war etc., haben sie beschlossen, okay, unsere Kinder, die haben irgendwie 3 Kinder oder 4 Kinder, Wir machen das so im Wochenwechsel. Die Kinder bleiben immer in dieser Wohnung wohnen. Aber wir als Partner, die sich getrennt haben, holen uns so eine Einzimmerwohnung für uns, für die Woche. Also irgendwas, was super günstig ist, wo wir dann die Woche nicht miteinander leben. Und dann zieht quasi der eine für eine Woche ein. Also in der Wohnung mit den Kindern. Verstehst du?
Voll.
Verstehst du das Modell?
Die Kinder bleiben
in ihrer Umgebung. Genau.
Und es gibt eine Einzimmerwohnung, wo die Partner drin wechseln.
Nee, oder jeder sucht sich eine. Aber es ist immer ein Elternteil ist immer mit den Kindern da. Also eine Woche ist der Vater da und die nächste Woche ist die Mutter da. Dann ist der Vater wieder weg in seiner kleinen Mini-Bude, was auch immer.
Aber dann hast du ja quasi zwei Wohnungen zu unterhalten. Beziehungsweise anderthalb.
Ja, klar.
Die kleine Einzimmerwohnung und die gemeinsame.
Klar, aber man hätte ja, keine Ahnung, vielleicht hat man die Option, irgendwo in der einen Woche in der WG zu wohnen, was auch immer. Ich weiß es nicht. Also es ist nur eine Idee.
Ja, ja, nee, aber ich finde das ja grundsätzlich eine sehr gute Idee sogar. So, das Kind bleibt an seinem gewohnten Ort. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn beide Partner an einem Strang ziehen. Aber grundsätzlich finde ich keine schlechte Idee tatsächlich.
Die ist nicht schlechte Idee, finde ich auch. Ansonsten, ja, keine Ahnung, ey, weiß nicht, dann kommen wir wieder zum Thema offene Beziehung oder Ehe oder keine Ahnung was. Sich arrangieren der Miete wegen und gucken, weiß nicht, also wenn das alles nicht funktioniert für Inga, dann muss sie wissen für sich, wie werde ich glücklich? Also will ich mit meinem Partner glücklich werden, aber ich mache schon alles, aber es funktioniert nicht? Oder bin ich innerlich darauf hinaus, hey, ich würde gerne mal wieder jemanden kennenlernen und vielleicht eine frische neue Beziehung haben oder begehrt werden? Weil ich meine, das ist ja letztlich bei den meisten das Dilemma in einer längeren Beziehung und auch wenn ein Kind da ist, dass sich der eine nicht mehr begehrt fühlt oder es irgendwie eingeschlafen ist.
Naja, sie schrieb halt
also
auch.
Wir sind ja keine Freunde von offener Beziehung und so. Aber ich finde, mit Kindern kannst du dich halt nicht einfach so trennen immer, oder?
Ja.
Was würdest du machen? Sag doch mal, du bist doch hier der. Der Christopher Kohn.
Ich bin doch hier der. Weiß auch nicht, was du damit meinst, aber. Ich würde einen parallelen Weg finden. Ich würde es meiner Partnerin nicht sagen. Ich würde mir was überlegen. Ich würde mit Freunden reden. Ich würde mit meiner Familie reden. Ich würde die Menschen, die ich lieb habe oder die mich lieb haben, und im Idealfall sind das die gleichen Personen, würde ich um Hilfe bitten und sagen, habt ihr eine Idee? Was kann man da machen? Ich würde mit dem Sozialamt sprechen oder mit bei der Telefonseelsorge anrufen, beim Weißen Ring anrufen, was auch immer. Und fragen, das und das ist die Situation. Was gibt es für mich für Möglichkeiten? Ich meine, es ist ja Gott sei Dank, lebt sie ja nicht in einer Gewaltbeziehung oder sonst irgendwas, sondern der Typ schert sich einfach nur für sich und kümmert sich um nichts. Und das kann nicht das Ziel, das kann auf Dauer nicht das Lebensmodell sein. Also muss man einen Weg finden. Und den straight, ohne möglichst viele Gefühle, also mit möglichst wenig Gefühlen, den Weg gehen und rausfinden, was habe ich für Möglichkeiten und sich dann trennen. Weil du kannst nicht in so einer Beziehung bleiben, wo du unglücklich bist. Kannst du nicht. Es sei denn, aber das, dann würde Inga uns nicht schreiben, es sei denn, es gibt einen Weg für Inga, wo sie sagt, okay, ich distanziere mich jetzt emotional von diesem Typen, so, der ist jetzt da, der, es gibt Paare, Männer, die mit Frauen zusammen sind, weil die Frau Geld hat, Frauen, die mit Männern zusammen sind, weil der Geld hat, wo die sagen, also wenn ich jetzt hier beispielsweise sehe, Al Pacino ist 82, hat eine 29-jährige Freundin, die jetzt schwanger ist. Vielleicht ist das die große Liebe der 29-jährigen Frau. Ich unterstelle jetzt einfach mal, naja, die denkt sich vielleicht auch, gut, das Kind hat für immer, ich muss mir nie Gedanken machen, ich habe für immer ausgesorgt, da kann ich auch mit einem 82-jährigen Mann noch ein Kind kriegen. Keine Ahnung, wenn man so gestrickt ist, kann man das vielleicht auch machen. Aber Fakt ist, an der ganzen Situation muss sich was ändern, weil das macht auf Dauer den Menschen nur kaputt sonst.
Ja.
Okay, also wir hoffen, dass Inga da mit Leuten reden kann, die sich damit besser auskennen, die ihr Ideen, Wege aufzeigen können und dann für sich in die Richtung geht, um dann hoffentlich schnellstmöglich den Satz zu sagen, okay, es funktioniert nicht mehr. Die zweite Nachricht, die ich rausgesucht habe, ist von Nina. Nina schreibt, ich bin 34 und mein ganzes Leben lang schon Single. Ungeküsst und naja. Ich habe Angst, dass ich nie einen Partner finden werde, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Teilweise bin ich sehr traurig darüber und habe diesbezüglich Angst, alleine alt zu werden.
Oh, okay, okay. Es klingt jetzt unsensibel, aber ist das jetzt arschig, wenn ich sage, probier mal Tinder? Also, weil du hast eine riesige, oder muss ja nicht Tinder sein, was auch immer, aber Online-Dating hat, weiß man das, ob sie das schon mal probiert hat oder nicht?
Nee, das ist tatsächlich die komplette Nachricht.
Weil, so blöd es jetzt klingen mag, aber man hat eine gewisse Reichweite, vor allem als Frau, haben wir auch schon tausendmal gesagt, ne? Und es gibt ja viele Typen, die, keine Ahnung, unterwegs sind und sei es nur mal um, keine Ahnung, mal ein Date zu haben oder so. Das, aber, ich glaube, das könnte man ausprobieren.
Aber was ist, ich weiß es nicht, ja? Aber was ist, wenn Nina jetzt optisch nicht der typischen Norm entspricht, die auf Tinder unterwegs ist? Also im Sinne von, Nina hat das Selbstbewusstsein nicht. Und Nina sieht vielleicht auch die anderen Frauen, die in Beziehung sind, und sie sagt, naja, so sehe ich halt nicht aus. Ich frage dich jetzt wirklich, kann Optik etwas sein, wodurch man wirklich niemals einen Partner findet?
Ich weiß, kann sein, muss aber nicht. Also es gibt ja viele, also ist doch breit gefächert, wenn man da mal irgendwie sich Online-Dating anguckt. Und ich bin ja der Meinung, jeder Topf findet einen Deckel. Also es ist keine Garantie. Ich sage hier nicht, dass es eine Garantie ist, aber ich glaube, wenn man es probieren würde, natürlich besteht die Gefahr, dass man Angst hat, okay, was, wenn mir gar keiner schreibt und so, dann habe ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, war das die letzte Chance? So würde ich es jetzt nicht sehen, aber man hat halt schon eine gewisse, ich bin der Meinung, du hast einfach mehr Reichweite, als wenn du halt zur Arbeit fährst, nach Hause fährst, vielleicht mit Freunden einmal in der Woche was trinken gehst oder so. Du bist digital halt auf jeden Fall zu sehen. Ob das dein Ding ist oder nicht, ist eine andere Sache. Aber es wäre ein Versuch.
Also ich glaube auch, die Nachricht ist ja, ich habe Angst, dass ich nie einen Partner finden werde. Da kann ja, da, also wir haben ja schon einige Male gesagt, egal in welchen Situationen man sich befindet, wenn man ein Problem in seinem Leben hat, gibt es halt die Möglichkeit, sich auf dieses Problem zu konzentrieren und sich hängen zu lassen und in Angst zu verfallen. Oder man kann sich mit der Lösung befassen. Und ja, das ist ein Training. Man muss sich dahin trainieren, dass man sagt, okay, ich habe hier ein Problem, ich habe hier eine Angst, aber jetzt ist der Zeitpunkt, Lösungswege zu finden. Ich glaube, ganz wichtig ist auch nochmal zu sagen, Angst ist nicht real in den meisten Fällen. Ich komme wieder auf mein Beispiel, was ich irgendwann mal gesagt habe. Wenn du Angst vor einem Löwen hast, ja, dass dich der Löwe frisst und du bist alleine im Raum, dann ist diese Angst unbegründet. Und wenn der Löwe wirklich vor dir steht, dann ist die Angst in dem Moment begründet, weil da wirklich eine Gefahr ist. Aber ganz oft ist Angst einfach in unserem Kopf. So wie bei Inga auch, sie kann sich jetzt die schlimmsten Szenarien ausmalen. Aber ob das alles eintritt, was die Angst ihr sagt, ist eine ganz andere Geschichte. Genauso bei Nina. Nina kann auch sagen, ich habe Angst, mein Leben lang alleine zu sein, ich werde niemals einen Partner finden, und diese Angst lähmt einen. Und wenn du dich jetzt mit der Lösung befasst, so wie du gerade gesagt hast, dann kommt man schon mal ins Handeln. Und wenn du im Handeln bist, kommen diese negativen Gedanken auch langsam in den Hintergrund. Das heißt, wo habe ich es denn überall schon mal versucht, einen Partner zu finden? Du sagst Tinder, was es da alles gibt. Es gibt 1000 Dating-Apps, es gibt 1000 Dating-Portale im Internet. Mir hat auch ein Fan hat mir auch geschrieben, dass sie ihren Freund oder Mann, ich weiß es nicht mehr, mit dem sie Jahre zusammen ist, über eine Kontaktanzeige in der Tageszeitung gefunden hat. Weißt du, auch das gibt's.
Auch das richtig gibt's. Klassisch.
Okay. So, auch klassisch, auch das gibt's. Es gibt noch Kontaktanzeigen in Zeitungen. Also, erstmal, wo habe ich es überhaupt schon versucht, einen Partner zu finden? Und nur beispielsweise wieder aus Angst zu sagen, ich habe Angst, rejected zu werden, das geht halt nicht. Dann machst du halt nichts. Was hast du zu verlieren? dich schreibt keiner an bei Tinder. Ja gut, ist schade, aber die Situation ist dann nicht anders als vorher. Du bist alleine. Aber vielleicht schreibt doch jemand. Und wie du sagst, ich glaube auch jeder Topf findet seinen Deckel. Und vielleicht muss man auch bei sich mal überlegen, was sind die eigenen Ansprüche? Was, da haben wir auch schon drüber gesprochen, was sind die eigenen Ansprüche? Ich mache es jetzt einfach, um es plakativ einfach darzustellen. Wenn du in Fußballligen sprechen willst, ja, gibt es die Champions League, gibt es die Bundesliga, gibt es die Kreisliga, es gibt die Landesliga, was auch immer das da gibt. So. Und natürlich niemals sich selbst unter Wert verkaufen und niemals sich zu tief einordnen in allen Sachen. Aber man muss halt auch überlegen, so, ich habe es schon mal gesagt, wenn ich jetzt als Christopher Kohn zu den Jenner-Frauen hingehen würde, ja, die mit NBA-Spielern zusammen waren, mit The Weeknd, mit Harry Styles, mit wie auch immer, dann würden die würden mich beim Arsch nicht angucken, weil ich nicht 43 Milliarden Follower habe und nicht Hollywood-Schauspieler bin. Und da muss ich einfach auch für mich mal, also nicht, dass ich es wollen würde, aber ich müsste einfach auch mal für mich mal sagen, na gut, so eine Frau wie die Jenner-Schwestern, das wird ein bisschen schwer. Und ich glaube, da muss man halt auch mal gucken, was sind meine Anforderungen, was wünsche ich mir? Und dann gibt es da draußen mit Sicherheit ganz tolle potenzielle Partner.
Absolut. Und damit ich jetzt einfach mal unromantisch bin, ich meine, das ist ja ein Fall, ungeküsst, also ne, also wirklich wahrscheinlich auch noch nie Sex gehabt oder so.
Genau.
Und so bescheuert es von mir klingt jetzt, ja, aber wie viele Frauen beschweren sich auf, haben sich schon beschwert, die Männer, keine Ahnung, die wollen nur Sex haben etc. Also wenn man jetzt wirklich mal nicht die Traumbeziehung an erster Stelle, natürlich, jeder möchte eine schöne Beziehung haben, aber wie du richtig gesagt hast, so, wo fange ich an? Vielleicht geht es mir darum, erstmal einfach nur mal geküsst zu werden, so. Auch wenn es jetzt keine Beziehung wird. Das würde mir auch schon mal ein gutes Gefühl geben. Oder da wäre ich ja schon mal einen Schritt weiter. Deswegen, wie gesagt, habe ich an so Online-Dating-Plattformen gedacht, weil da wäre halt eine Möglichkeit, zumindest schon mal einen ersten Schritt zu machen. Ich meine, die meisten beschweren sich ja darüber, ja, dass die Männer immer nur Sex haben wollen, aber keine Beziehung. Das wäre schon, sage ich mal, eine andere Phase. Aber in dem Fall von Nina war es, richtig?
Genau.
Nina? Im Fall von Nina ist es ja, ich will ja erstmal irgendein Erfolgserlebnis haben in der Hinsicht. Und deswegen dachte ich mir so,
sie sagt aber schon, sie hat Angst, alleine alt zu werden. Also ich glaube, sie sehnt sich schon nach einer ernsthaften Partnerschaft. Aber das, was du meinst, ist wahrscheinlich auch das. Also vielleicht muss man sich halt ab einer gewissen Zeit auch mal von diesem, wenn er denn da sein sollte, von diesem romantischen Gedanken lösen. Ich sehe meinen Partner und mein erster Kuss und mein erstes Mal wird mit diesem Mann sein und dann werde ich wie eine Prinzessin behandelt und wir werden in den Sonnenuntergang reiten und alt und glücklich werden. Vielleicht ist das nicht so. Vielleicht muss man da auch mal einen Schritt einfach gehen und mal was wagen. Und vielleicht auch mal auf die Fresse fallen. Ich meine, Nina ist ja auch dadurch, dass sie noch ihr ganzes Leben lang, sie ist ja ganzes Leben lang Single, sie ist ja noch nie in einer Beziehung auf die Fresse gefallen. So wie du und ich schon einige Male.
Ja, es klingt aber für mich so, dass sie wahrscheinlich zurückgewiesen wurde, oder? Also es liest sich für mich so oder hört sich so an, ungeküsst vor allem so, oder ist das jetzt eine Metapher für den Prinz nicht gefunden?
Nee.
Schon, also wahrscheinlich auch noch nie geküsst.
Sie hat noch nie einen Mann geküsst, ja. Oder eine Frau, falls sie, vielleicht ist sie auch, vielleicht steht sie auch auf Frauen, also, ne?
Ja, also insofern ist sie vielleicht schon auf die Fresse gefallen. Jetzt nicht in einer Beziehung, aber vielleicht fand sie jemanden toll und der hat sie zurückgewiesen etc. Und dadurch hat sich natürlich diese Angst aufgebaut.
Naja, so, aber das, ich glaube, je länger du mit irgendwelchen Sachen wartest, umso ängstlicher wirst du. Du bist jetzt, wenn du jetzt 34 bist und du hast noch nie jemanden geküsst, dann ist der Druck natürlich extrem groß. Und ich glaube, ab einem gewissen Punkt musst du es einfach mal machen. Ich weiß, ja, sagt sich so einfach, muss einfach mal machen. Soll ich jetzt rausgehen und hier an der Ampel irgendwie knutschen? Nein. Aber schon bewusst sagen so, wo kann ich hier Leute kennenlernen? Wo kann ich mal mit jemandem schreiben? Und dann sagt man vielleicht auch mal, na gut, ich habe jetzt tatsächlich ein Date mal gehabt oder ich habe gerade ein Date und das ist jetzt nicht mein Traummann und ich weiß auch nicht, in welche Richtung das geht, aber ich knutsch jetzt mal. Weißt du? Weißt du, was ich meine? Ja. Dann ist der Druck mit dem Knutschen nämlich schon mal weg.
Ja, das stimmt. Ist natürlich leicht gesagt, ne? Aber
ja, aber
es ist für sie sicherlich schwierig, ja.
Ja, natürlich ist es schwierig. Es ist, aber dann denke ich mir, da draußen, nehmen wir mal an, sie ist hetero, ja? Da draußen gibt es einen Mann, der ist genauso alt, 100%, genauso alt wie sie oder vielleicht sogar noch älter oder vielleicht sogar noch jünger, der auch noch nie geküsst hat. Und der auch denkt, ich würde das auch gerne mal machen. Weißt du? Und die, wenn die beiden jetzt sagen würden, wenn die beide jetzt diesen Mut hätten zu sagen, ich registriere mich jetzt auf Tinder und wenn ich einfach 100 Mal in eine bestimmte Richtung swipe und ich habe kein Match, so what? Dann wische ich noch 100 Mal weiter, bis ich ein Match habe.
Ja.
Und irgendwann treffen diese beiden Personen sich und dann kann daraus was ganz Großartiges entstehen. Weil, wenn man etwas will, dann muss man dafür sorgen, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt, dass das passiert. Und das ist halt wirklich nur über den Weg Kontaktanzeige, Tinder, rausgehen, jemanden ansprechen, in Internetforen gucken, bei Instagram bisschen durchsuchen oder was auch immer. Aber man muss erstmal die Tür ein bisschen öffnen, damit da überhaupt jemand reinkommen kann.
Ein bisschen Arbeit ist auf jeden Fall nötig in allem.
Aber Alex, das ist doch bei dir und bei mir auch Arbeit. Also
klar.
Auch du, wenn du dich jetzt entscheiden würdest, ich möchte jetzt wieder eine Partnerin haben.
Ja.
Dann ist das ja auch nicht so, dass du jetzt einfach eine Instagram-Story machst und sagst, Leute, hier, da. Sondern auch du musst dann Arbeit reinsetzen, erstmal wieder eine Partnerin zu finden.
Ja.
So ist es.
Genau.
Das ist halt Arbeit.
Ist so. Definitiv.
Sabrina schreibt, ich habe Angst vor der kommenden Zeit, den kommenden Jahren. Meine Kinder sind noch jung und die Welt ist so verrückt geworden. Kinder ermorden Kinder, Kindern wird aufgelauert und so weiter. Wie kann ich mich von dieser Angst lösen? Ich möchte keine Helikoptermutter sein und meine Kinder in Watte packen müssen.
Also wenn die Kinder noch sehr jung sind, ist man noch ängstlicher, glaube ich, grundsätzlich. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Und jede Altersphase bringt so ihre Problemchen und Ängste mit sich. Helikoptermama, ja oder nein? Ja, dann bist du halt eine Helikoptermama. Ist jetzt auch nicht das Problem. Also erstmal muss man akzeptieren, ich bin auch ein Helikoptervater.
Echt?
So, gewesen, mehr gewesen, als ich jetzt bin. Jetzt bin ich auch entspannter. Meine Jungs sind ja jetzt, mein Großer wird 16 dieses Jahr und 12 ist mein Jüngster. Aber als die klein waren, ich bin immer hinterher, weil ich halt auch so ein ängstlicher Mensch bin.
Wie, und du bist Angst immer hatte, hinterher?
Mann, ich will nicht, dass die, naja, keine Ahnung, als die klein waren, anfingen zu rennen, bin ich halt, ich war mal der, immer so ein paar Meter dahinter war, weil ich einfach Schiss hatte, keine Ahnung, wenn er hinfliegt und sich die Zähne aufhaut, was auch immer. Und dann gibt es halt welche, ja, die sitzen da und die chillen. Von daher weiß ich aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn man so, das spricht ja nur für die Liebe, die man für seine Kinder hat. Also insofern ist es ja was Positives. Und dann,
aber guck mal, hier, die Sache, Kinder ermorden Kinder. Was, also.
Ja, also, aber auch das.
Ich glaube, wir können uns ganz kurz darauf einigen, dass die Welt sich wirklich extrem verändert hat, oder?
Jein.
Ja?
Jein. Also, ich glaube, wir kriegen einfach viel mehr mit. Und es gibt vielleicht auch extremere Fälle. Aber, ey, weißt du, was mir einfällt? 1993 war es, glaube ich. Da kann ich mich noch erinnern, langsam Alexander, langsam, ist ein Podcast, da kann ich mich noch erinnern, wie in den Nachrichten ein Fall aus England, war, wo, glaube ich, 2 10- oder 11-Jährige einen 2-jährigen Jungen getötet haben. Aber wirklich auf die bestialischste Art. Irgendwie entführt, weiß nicht, aus dem Supermarkt mitgenommen, rausgelockt, in den Wald gegangen, mit Steinen verprügelt haben und keine Ahnung, am Ende auf Eisenbahngleise gelegt haben. Das war ein Fall, der hat die Welt. Ja, 93. Und wenn du zurückgehst, keine Ahnung, Jack the Ripper gab es auch damals. Also ich bin der Meinung, ja, es kommt, vielleicht sind wir auch abgehärteter und emotionsloser geworden und brutaler, aber ich bin der Meinung, das müsste man wirklich statistisch belegen, dass es so ist. Ich glaube, dadurch, dass wir durch die Medien so viel mitbekommen, tagtäglich und nicht nur aus der eigenen Stadt oder aus Deutschland, sondern aus anderen Ländern, glaube ich, hat man einfach noch mehr Angst.
Okay.
Das wollte ich nur mal gesagt haben.
Ja, 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 ist ja gut.
Aber das okay. Aber okay. Diesen Fall gab es damals.
Ja. Also quasi in dem Sinne von, das war schon immer nicht einfach und trotzdem sind wir alle groß geworden. Nee, meine ich ernst. Also,
ja.
Also so im Sinne von, ja, und trotzdem haben wir es alle geschafft bis hierhin. Und dementsprechend werden es die Kinder auch schaffen.
Ja, natürlich, wir passen uns ja an. Wir sind ja, als Menschen, als Gesellschaft, passen wir uns ja den Dingen an. Und
ich glaube auch. Ich glaube, das ist wieder das Beispiel mit Social Media. Es gibt Altersgruppen, die haben Angst vor Social Media. Es gibt Altersgruppen, die haben Angst vor Online-Banking, weil sie sagen, das geht nicht gut. Da werde ich abgezogen.
Ja.
Und jüngere Generationen wachsen damit auf. Und genauso wachsen die Kinder jetzt damit auf, dass die Situation so ist, dass der Ton vielleicht ein bisschen ruppiger ist, dass man ein bisschen vorsichtiger sein muss. Und ich glaube auch, dass man Kindern ein Gespür so ein bisschen abspricht, da schon auch ein Stück weit auf sich selbst aufpassen müssen. Und ich glaube, es gibt einfach Sachen in der Welt, die kannst du nicht beeinflussen. Die kannst du nur so weit beeinflussen, dass du das Surrounding, also die Umgebung schaffst, dass sowas relativ unwahrscheinlich ist. Im Sinne von, sag deinen Kindern, das und das ist nicht normal, das und das machen wir nicht. Erziehe deine Kinder empathisch und liebevoll und sag, Gewalt ist nicht das Richtige. Sag deinen Kindern, wenn du sowas siehst, dann schreite da im Zweifelsfalle ein, sprich mit Vertrauenslehrern. Oder wenn du das Gefühl hast, der Freundeskreis, in dem du dich gerade bewegst, ist nicht der richtige, dann geh da raus. Dann ist das auch okay, wenn du im Zweifelsfalle für eine Minute der Außenseiter bist. Also ich glaube, du kannst einfach nur die Dinge kontrollieren, die du kontrollieren kannst. Und bestimmte Dinge kann man nicht kontrollieren. Das ist so wie du kannst der beste Autofahrer der Welt sein und du kannst den besten Fahrlehrer der Welt gehabt haben. Und wenn irgendein Idiot ein Straßenrennen fährt und in dich reinfährt, hat dir das alles nichts geholfen.
Ganz genau. Absolut. Es ist so. Und das ist schwierig, weil wenn man ein sensibler Mensch ist, dann merkt man sich diese Dinge irgendwie und man denkt sich, oh Gott, dass das und das passiert und so. Das muss man wirklich, wie du richtig gesagt hast, es gibt Dinge, auf die hast du einen Einfluss und es gibt Dinge, auf die hast du keinen Einfluss. Und es kann jedem irgendwas passieren, so weißt du. Du kannst als 18-Jähriger irgendwie zu Tode geprügelt werden im U-Bahnhof. Du kannst aber auch als 56-jähriger Mann zu Tode geprügelt werden, weil du jemandem helfen wolltest in der U-Bahn. Und das eine ist ein 18-Jähriger, das andere ist ein 56-Jähriger. Und das ist so, man muss versuchen, sich etwas weniger Gedanken zu machen. So.
Und das ist natürlich, das weiß sie ja selbst, das weiß Sabrina selbst, das wissen du und ich selbst. Ne? Also wir haben ja auch bestimmte Sachen, nicht nur bezogen auf Kinder, wo wir uns viel zu viele Gedanken machen. Ich glaube, auch das ist natürlich wieder Training, dass man sich selbst dazu hinerzieht, wenn man wieder Ängste in sich spürt, wenn man wieder nur negative Gedanken hat, dass man sich da vielleicht auch mal 2-3 Minuten hinsetzt und einfach nur mal atmet und für sich sagt, ich erziehe meine Kinder so gut ich kann und mit bestem Gewissen und ich habe tolle Kinder oder ich werde tolle Kinder erziehen und die werden aufpassen und ich glaube, es ist einfach wichtig, mit den Kindern so eine Beziehung zu haben, dass wenn irgendwas in ihrem Leben passiert, wovor du jetzt Angst hast, dass sie eben sich so bei dir vertraut fühlen, dass sie da mit dir drüber reden können. Das kannst du machen, das kannst du einleiten. Aber Kids müssen irgendwie ein Stück weit auch ihre Erfahrung machen. Und wie du so schön gesagt hast, für uns ist das vielleicht alles extrem krass und extrem schlimm, aber die wachsen in dieser Welt auf. Die haben da eine ganz andere Distanz später zu, eine ganz andere Umgangsmöglichkeit. Und du musst Kinder halt auch irgendwie, glaube ich, seine Erfahrung machen lassen. Weil, ich meine, sie sind jetzt noch sehr jung. Aber selbst bei dir, ich meine, deine Kinder sind ja jetzt in einem Alter, wo in der Schule im Zweifelsfalle irgendeine Scheiße passieren könnte. Aber was ist deine Option? Dich zu Hause hinzusetzen und dich fertig zu machen und einfach dein Leben sich von Angst gestalten zu lassen, obwohl das hoffentlich niemals eintreten wird, oder an die Schule zu fahren und zu gucken, was macht das Kind gerade? Damit machst du ja einem Kind auch eine Menge kaputt. Ne? Der sagt sich auch, mein Vater
klar,
ist irre.
Klar. Ne? Absolut. In dem Moment, wo du dein Kind in die Schule gibst, ist es auf sich selbst angewiesen und muss seinen Weg gehen. Und da kannst du nur darauf vertrauen, dass dein Kind irgendwie gewisses Gespür hat, sich mit den richtigen Menschen abgibt und sich aus Scheiße raushält. Das, worauf du es auch vorbereitest, indem du zu Hause mit deinem Kind redest, und dann hast du eigentlich einen gewissen Weg geebnet für dein Kind, den dein Kind geht, und da musst du dann drauf vertrauen. Und es ist ja nicht so, dass immer gleich das Schlimmste passieren muss. Ja, vielleicht passiert mal was, aber davon wird dein Kind jetzt nicht sterben. Vielleicht kommt es mal eine Klopperei oder so. Das heißt nicht, dass es sterben muss. Vielleicht hat er ein blaues Auge oder was auch immer. Das sind Erfahrungen, die macht man im Leben. Die machen nicht nur Kinder, die kannst du auch als erwachsener Mensch noch machen später. Sich sagen, okay, ja, das ist passiert, aber wie gut, dir geht's trotzdem gut, alles ist in Ordnung, du lebst noch, und jetzt guck mal, wie es weitergeht.
Ja, man darf nicht immer davon ausgehen, dass nur weil es in der Welt etwas ganz, ganz Grauenvolles gibt, dass, hörst du es bei mir eigentlich brummen hier gerade? Hier bei mir?
Nein.
Bei mir auf dem Fluss ist so ein Familiendampfer, der hupt die ganze Zeit. Tatsächlich, als würde ich an der See wohnen.
Hör mal ab hier, du Affe, ich nehme hier einen Podcast auf.
So, jetzt hört er auf. Nur weil etwas ganz Schreckliches in der Welt, weil es das gibt, und das gibt es. Und das gibt es wahrscheinlich, wie du sagst, schon ganz, ganz lange oder schon immer. Ich glaube, alles Grausame, was wir uns vorstellen können, irgendwo gibt es das leider. Das heißt aber nicht, dass dir das passieren muss. Und du kannst dein Leben nicht in der Angst verbringen, dass es mal passieren könnte. Mein Haus könnte ja auch gerade zusammenbrechen, in dem ich bin. Und dann bin ich unter Trümmern verschüttet.
Ja.
Also, weißt du? Und natürlich ist nochmal was anderes. Ich glaube, auch Sabrina würde damit besser klarkommen, wenn ihr etwas zustoßen würde als den eigenen Kindern. Ich glaube, das ist immer so. Man hat ja besonders Angst um die Kinder. Aber man kann sie nur dazu hinerziehen, und das Vertrauen haben. Und da kommen wir nämlich auch zur letzten Frage von Kitty, Thema Vertrauen. Sie schreibt nämlich, ich habe Angst, jemandem zu vertrauen, weil es in der Vergangenheit schon oft gegen mich verwendet wurde. Wenn ich mich einer Person geöffnet und private Dinge anvertraut habe, wie kann ich aus diesem Teufelskreis wieder ausbrechen? Woran erkennt ihr, ob ihr einem Menschen vertrauen könnt? Also offensichtlich einmal zu oft auf die Fresse geflogen.
Boah, woran erkennt man, ob man einem Menschen vertrauen kann? Boah, das kannst du eigentlich nur nach deinem Bauch gehen. Kannst du, du hast ein gutes Bauchgefühl.
Und, selbst da kannst du. Du kannst.
Das ist keine Garantie.
Es gibt ja diesen schönen Satz, du kannst die Menschen nur vor den Kopf gucken. Und auch wenn du jemanden kennenlernst und ihm das Vertrauen schenkst, weil du ein gutes Gefühl hast, heißt es ja nicht, dass er nicht in ein, zwei Jahren sich als Mensch so ändern kann und deine Geheimnisse kennt. Ich glaube, da ist einfach so das Geheimnis, so wie es halt immer ist. Ne? Wenn du hingefallen bist, stehst du halt wieder auf. Und klar, wir sagen es immer wieder so schön, der Rucksack ist gepackt. Der Rucksack von uns ist voll mit Erlebnissen, Erfahrungen, die echt uns belasten. So wie bei mir halt auch einige Sachen drin sind, wo ich denke, ja, da habe ich auch Vertrauensprobleme. Aber ich glaube, also was ist denn die Option, nicht mehr zu vertrauen? Dein Leben lang alleine zu sein, ist ja auch nicht schön, oder?
Naja, der Zwischenschritt wäre doch erstmal einfach ein bisschen vorsichtiger zu sein. Das heißt ja nicht, dass man sich mit einem Menschen nicht abgeben muss oder sich nicht unterhalten muss, aber vielleicht nicht gleich mit der Tür ins Haus platzen. So. Einfach erstmal gucken, die Person ein bisschen besser kennenlernen, eine gewisse Zeit, und dann kann in dieser Phase zum Beispiel, gibt es vielleicht schon mal hin und wieder Situationen, wo man sich denkt, ist aber vielleicht doch nicht so vertrauenswürdig, die Person. Ne? Also, dass man nicht gleich von Beginn an demjenigen sein Herz ausschüttet, das wäre vielleicht ein Weg, ohne jetzt komplett sich zuzumachen, aber einfach ein bisschen vorsichtiger sein, oder?
Ja, total.
Das Problem ist halt, wenn du jemanden neu kennenlernst, dann kennst du ihn ja noch nicht. Du hast das Problem weniger bei Menschen, die du jetzt vielleicht seit der Kindheit kennst und so. Ne? Da hast du die Person länger kennengelernt und
Ja. Genau, aber selbst da habe ich ja gerade gesagt, ne? Du kannst auch 20 Jahre mit jemandem befreundet sein, den du dein Herz anvertraut hast oder ausgeschüttet hast. Hm. Und wenn der nach 20 Jahren plötzlich ein Problem mit dir hat und alles gegen dich verwenden will, auch das kann er machen. Hm. Also du, es gibt ja keine Garantie, dass man es nicht macht. Du kannst nur immer danach gucken, mit was für Menschen gebe ich mich ab, wo habe ich ein gutes Gefühl. Und, ja. Und ich meine, so wie wir beide uns jetzt einschätzen, würde das alles, was du mir privat sagst, würde ich niemals nach außen tragen, und umgekehrt weiß ich das genauso. Das ist jetzt gerade so mein Gefühl, aber ob du in 5 Jahren ein dummes Schwein bist, kann ich nicht sagen. Oder ob ich in 5 Jahren eine dumme Sau bin, weiß man ja auch nicht.
Ja, wir lassen uns überraschen.
Wir lassen uns überraschen. Dann kommen hier die Ratschläge unter Freunden-Chroniken.
Sie hat leider kein Beispiel genannt, ne? Mich würde interessieren, was für ein Fall das war, wo ihr Vertrauen gebrochen wurde oder gegen sie verwendet wurde, ja, ne? Meint sie ja?
Also klar, aber nehmen wir mal an, es wäre auch in einer Beziehung passiert, der Freund ist ihr fremdgegangen oder die beste Freundin oder der beste Freund haben irgendwelche Geheimnisse über sie erzählt. Hm. Ich glaube, da kannst du nur sagen, ja, scheiße, dumme Sau, der mich da verraten hat, der mich da betrogen hat. Und dann wird man natürlich, wie du sagst, vorsichtiger. Und ich glaube, es gibt auch so bestimmte Sachen im Leben, das kenne ich von mir, wo ich denke, es muss auch nicht jeder alles über mich wissen. Und vielleicht muss auch mein bester Freund nicht alles über mich wissen.
Mhm. Ja, das ist so, das, was ich meinte. Einfach ein bisschen, ja.
Ne? Also es gibt einfach auch so bestimmte Sachen, wo man denkt, nö, das ist so mein Ding, das weiß keiner, das wissen meine besten Freunde wissen das nicht, meine Partnerin oder mein Partner weiß das nicht, meine Familie weiß das nicht. Das ist so, das halte ich bei mir so tief am Herzen, das ist ganz dicht dran, so das möchte ich nicht teilen. Und wenn man halt bestimmte Sachen teilt, dann vielleicht nicht zu schnell, sondern erstmal gucken, hey, in welche Richtung entwickelt sich das? Weil ich glaube auch ganz fest daran, dass es bestimmte Sachen im Leben gibt, die muss man nicht mit irgendwem teilen. Gerade wenn man schon vorher weiß, das ist ein sensibles, schweres Thema für mich, dann muss man da oder sollte man da besonders vorsichtig sein. Was nicht heißt, dass man kein Vertrauen in andere Personen hat, sondern wo es gibt Themen in meinem Leben, wo ich sage, nein, das wissen vielleicht 2, 3 Leute und ich glaube, dabei wird es auch bleiben.
Hattest du mal so eine Erfahrung, dass dein Vertrauen missbraucht wurde?
Ach, ich glaube, ja, also ich glaube, in kleinem Maße gibt's das doch immer, schon in der Schule oder so. Ja, der hat das erzählt über dich, der sagt das über dich. Ja. So diese Lästereien oder.
Stimmt.
Ich glaube auch bei der Arbeit so, dann kotzt sich da jemand aus, dann kotzt du dich mit aus und die Person, die zuerst geht dann zum Chef und sagt, ja, hier guck mal, der regt sich auf. Ne? Also ja. so dreckige Nummern so. Das kennt ja irgendwie jeder. Und dass ich in Beziehungen betrogen wurde, ist ja auch kein Geheimnis mehr. Also auch da ist ja mein Vertrauen gebrochen worden. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Menschen auf der Welt gibt, dessen Vertrauen nicht schon mal missbraucht wurde. Hm. Wie ist das bei dir?
Oh, ich überlege gerade, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin ja auch eher der Typ, der nicht jedem so alles erzählt. Ne? Also wie gesagt, du gehörst zu meinem vertrauten Kreis. Aber das war ja auch nicht vom ersten Tag an so.
Nee, das stimmt. Das hat sich entwickelt nach langer Zeit. Was würdest du jetzt machen, wenn ich deine Geheimnisse ausplaudern würde? Mir aufs Maul. Boah.
Dann würde ich sagen, dass du ein Lügner bist.
Ja.
Dass alles nur gelogen ist.
Ja.
Nein.
Damit hast du jetzt deine Taktik schon verraten und alle wissen, dass es dann doch die Wahrheit ist.
Was würde ich machen?
Naja, im Sinne von...
Ich würde dich zur Sau machen, voll.
Ja, natürlich. Also würde ich auch verdient haben dann. Aber wäre, ich meine, ist ja nicht passiert, wird ja auch nicht passieren, aber kannst du dir vorstellen, dass dann auch für dich die Option bestünde, nie wieder jemandem was anzuvertrauen? Nee, oder?
Oh, nee, das glaube ich nicht.
Eben.
Also wie gesagt, wenn du jetzt die krassesten Sachen öffentlich machen würdest oder so, dann würde ich auf jeden Fall dann wäre der Punkt da, dass du für mich gestorben bist, aber das heißt nicht, dass jemand anders, dass ich dem nicht mehr vertrauen würde. Wie gesagt, ich würde schon gucken, ich würde mich so ein bisschen rantasten einfach, aber irgendwann würde ich sicherlich wieder Vertrauen fassen, doch.
Ich glaube auch, man muss sich mal überlegen, erzählt man vielleicht zu schnell Leuten auch private Dinge? Sind es Dinge, die man wirklich mit jedem teilen muss? Oder gibt es da vielleicht wirklich die eine beste Freundin? Und die eine beste Freundin ist ja auch nicht erst seit einer Woche in deinem Leben im Zweifelsfalle. Ich glaube, ich wäre da auch vorsichtiger oder ich bin in meinem Leben auch schon vorsichtiger. Aber niemandem mehr zu vertrauen, ist ja keine Option. Weil damit lässt du dir auch, glaube ich, in deinem Leben eine Menge entgehen. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel, also weißt du, wenn ich dir jetzt, Alex, bestimmte Dinge aus meinem Leben anvertraue und aber vorher für mich beschlossen hätte, nein, ich werde nie wieder jemandem vertrauen, dann hätte ich diese Gespräche mit dir nicht gehabt, die ich gehabt habe. Und solche Gespräche bringen dich ja auch charakterlich und menschlich weiter. Also ich glaube, du lässt ja, wenn du dich komplett abschottest, nimmst du dir selbst eine Menge Lebensqualität.
Ja, aber selbst wenn es so ist, dann ist es halt so. Wenn man halt keinem mehr vertraut, dann vertraut man halt keinem mehr so. Muss man einfach selber wissen. Ich glaube, man kommt dann auch schnell an den Punkt, dass man irgendwann merkt, ja, okay, gut, das bringt mich jetzt auch nicht weiter im Leben. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Was grundsätzlich, sage ich mal, Freundeskreise oder so angeht, da sollte man vielleicht einfach mal ein bisschen gucken, okay, was gibt es hier für Verstrickungen, wer kennt wen, wer hat mit wem zu tun.
Genau.
Jetzt irgendwie schlau, wenn ich jetzt Person rede? Ja. Ne?
Genau.
Wenn es extern ist, wenn die Leute nichts mit den anderen zu tun haben, dann glaube ich, kann man eher vielleicht mal sowas rauslassen.
Ja, und ich glaub, vielleicht
das wäre vielleicht noch so ein Sicherheits...
Weißt du auch vielleicht, wie innig ist so die Freundschaft? So, wenn du jetzt einer wärst, vielleicht auch der irgendwie 40, 50 enge Freunde hat aus deiner Sicht, würde ich sagen, naja, warte mal, der hat 40, 50 davon. Weiß ich jetzt nicht, wie eng ich jetzt wirklich in seinem Freundeskreis bin. Und also ich glaube, man muss da so im Laufe der Jahre auch so ein bisschen so ein Gespür für sich entwickeln und für sich entscheiden, was ist jetzt so mein Geheimnis, was bleibt bei mir und wem schenke ich mein Vertrauen. Was dich aber auch nicht davon befreit, dann doch wieder enttäuscht zu werden. Aber das ist so ein bisschen das Spiel, ne? Wenn du das Spiel Leben spielst, kann es halt auch mal ein bisschen doof laufen.
Ja, ist halt wie mit der Liebe, Freundschaft, Liebe. Da gehören halt immer zwei dazu.
Mindestens. Beim Lästern und Gerüchte verbreiten ist meistens noch eine dumme dritte Person
gerne
drin.
Gerne mehr.
Genau.
Stimmt.
Okay, ihr kleinen süßen Schnuckelmäuse da draußen. Vielen, vielen Dank nochmal für eure Nachrichten. Das war jetzt Teil 1, Thema Ängste. Das heißt, nächste Woche geht's weiter. Wenn euch das jetzt hier gefallen hat, ich weiß, es ist schon ein bisschen bibelartig, was ich hier runterbete, aber es ist trotzdem so, teilt gerne diese Folge, teilt auch gerne die alten Folgen, die euch besonders gefallen haben. Kommentiert dort, wo ihr kommentieren könnt. Wir sind auf Social Media vertreten, findet ihr hier auch in den Shownotes. Ansonsten abonniert uns dort, wo ihr uns gerade hört. Bewertet uns dort und wenn ihr Bock habt, das ist die Königsdisziplin, dann geht jetzt mal leise und still und heimlich zu Spotify rüber, gebt Ratschläge unter Freunden ein und gebt diesem großartigen Podcast 5 Sterne, wenn ihr das mögt, was ihr hier gerade hört.
Unbedingt.
So, Alex, was machst du heute noch?
Heute Popel liegt noch in der Nase und keine Ahnung. In deiner.
Ach so.
Komm jetzt rüber. Pass auf, Freundchen. Zieh dich schon mal warm an.
Ich muss schnell wegziehen. Also in dem Sinne, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ich freue mich auf Teil 2. Es wird noch gruseliger.
Okay, das fand er offensichtlich gruselig. Tschüss!
Tschüss!
Unter Freunden.